Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solofolgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Herzliches Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute nehme ich dich mit in das Thema Finanzen und Let's Talk About Money. Und was mir da vorab wichtig ist, dir einmal mitzuteilen, dass ich keine Finanz- oder Vermögensberatung mache, sondern dass alles, was ich hier teile, auf Basis meiner betriebswirtschaftlichen Hintergründe erfolgt und eben auch meiner ganzen Praxiserfahrung. Also das für dich zur Einordnung. Und was das Tolle ist an dem ganzen Thema Finanzen, ist, dass du finanzielle Verantwortung für dich übernehmen kannst, indem du dich eben mit diesem Thema beschäftigst. Und wenn du schon ein eigenes Business hast, dann ist diese finanzielle Verantwortung, also wirklich das Auseinandersetzen mit deinen Finanzen privat und natürlich dann auch im Business, die Voraussetzung, damit du überhaupt ein profitables Geschäftsmodell aufbauen kannst. Und du hast vielleicht die letzten Folgen gehört, also jetzt auch während meiner Japan-Reise, da bin ich wieder viel eingetaucht, habe unterschiedliche Bücher gelesen und möchte das hier einmal für dich heute zusammenbringen und in Bezug auch zu meiner eigenen Geschichte. Und damit möchte ich jetzt mit dir einmal reinstarten. Also so ein bisschen zum persönlichen Hintergrund, dass du auch verstehst, welchen Weg bin ich dazu gegangen. Vielleicht nimmst du dadurch Inspiration für dich selber mit. Und ich möchte dich mit dieser Folge vor allem empowern, um mehr in diese Verantwortung zu kommen für deine Finanzen. Und ja, was ich jetzt wieder gemerkt habe, das ist, dass mich so dieser Status oder auch materieller Wohlstand, also mir Sachen zu kaufen, hat mich nie wirklich motiviert und auch nicht wirklich interessiert. Und für mich war das eben nie so die Form, wie ich mein Geld auch ausgeben möchte. Und ein gutes Beispiel, denke ich, jetzt hier in Deutschland ist es, dass ich einen Nissan Tida, ein sehr unbekanntes Fahrzeugmodell, ab meinem 18. Lebensjahr gefahren bin, bis letztes Jahr, bis zu meinem 30. Lebensjahr. Danach habe ich diesen Wagen verkauft. Ja, das war tatsächlich noch möglich. Und ich habe den damals auch übernommen als Gebrauchtwagen. Das war ein Firmenwagen und mit 18 war das etwas, was ich dann erhalten habe. Und genau, um dich da einmal reinzuholen, ne, also es gab bei mir nie dieses, boah, ich muss jetzt irgendwie die tollste Karre fahren. Und wenn ich so auf die Straßen schaue, jetzt gerade nach Japan, sehe ich eben diesen Wohlstand. Also ich habe gestern mal gezählt, auf dem Weg zur Pedalanlage sind mir, also Fahrtdauer sind 20 Minuten, 10 Mercedes begegnet. Ah nee, 20. Sorry, genau, also ich habe erst Mercedes und dann auf Audi geachtet und also was ich damit sagen möchte, dass wir einen unglaublichen Wohlstand haben. Also wenn du dir jetzt überlegst, was kostet ein Fahrzeug, das du auf der Straße siehst, ne, das drückt ja ganz, ganz viel aus über eben diesen Fokus auf Materielles. Und dann das Eintauchen in meine persönliche Story. Also ich bin aufgewachsen mit alleinerziehender Mutter. Ich teile auch hier so ein paar Hintergründe in anderen Podcast-Folgen, dass du einfach dann Bezug herstellen kannst. Und was ich dazu noch nicht so viel geteilt habe, das ist, dass ich auch ohne Vater aufgewachsen bin, weil mein Vater psychisch krank ist und seit ich denken kann, also mit 4 haben sich meine Eltern getrennt, bei meinen Großeltern lebt. Und das ist für mich jahrelang ein riesiges Schamthema gewesen. Ich habe zuletzt auch diese Podcast-Folge mit Hotel Matze über Scham geteilt und ich selber war erst in der Lage, darüber auch mit engen Freunden zu sprechen, als ich meinen Bachelorabschluss hatte. Weil für mich war immer eine Riesenangst in Verbindung mit, dass ich irgendwann auch mal so einen Zustand haben werde. Also, dass ich nicht selber für mich sorgen kann. Und ich habe natürlich auch vieles nicht verstanden und vieles wurde auch nicht kommuniziert in der Familie. Und deswegen möchte ich dir hier einmal diese Brücke schlagen. Also, ich bin eben in einem Nicht-Akademikerinnen-Haushalt aufgewachsen und Geld war immer ein Thema. Also, ich habe sehr früh angefangen zu jobben, mit Nachhilfe geben, mit im Altenheim Menschen rausfahren. Ja, pro Stunde gab es irgendwie 5 €, so ganz abgerechnet war das irgendwie auch nicht. Also habe aber alles versucht, um irgendwie Geld zu verdienen. Für mich war klar, also dass ich immer irgendwie Geld verdiene. Ja, habe Zeitung ausgetragen, Tennistraining gegeben, in der Bäckerei gearbeitet im Bachelor. Das war mein erster Studentenjob, so mit der schlechteste, den du machen kannst. Um 5 Uhr morgens aufstehen, auch am Wochenende. Immerhin konnte ich Brötchen mitnehmen danach für meine Mitbewohner in der WG. bis ich dann festgestellt habe, dass Tennistraining mir weitaus mehr pro Stunde einbringt. Und dann habe ich eben vermehrt nur noch Tennistraining gegeben. So, also ich habe immer alles, was ich so eingenommen habe, tatsächlich auch gespart. Also ich hatte so eine Golden Rule of Thumb im Studium, dass ich maximal 100 Euro pro Woche ausgebe. Und eins der Geschenke meiner Mutter war ein Haushaltsbuch. Also ich habe dann auch immer schön ganz penibel alle Centbeträge aufgeschrieben, habe die jetzt hier nochmal letztens also geprüft, so die ganzen Bücher. Ich habe sämtliche Tagebücher und eben auch dieses Haushaltsbuch wiedergefunden. Und genau, das ist so der Hintergrund. Und dann im Bachelorstudium, mein damaliger Partner, der hatte einen Kumpel. Und dieser Kumpel, der hat bei der Deutschen Vermögensberatung gearbeitet. Naja, und dann aus diesem Vertrauensverhältnis heraus habe ich so ziemlich alles erstmal abgeschlossen, was du so abschließen kannst. Also weil ich damals dachte, das macht man so. Ne? Ich hatte keine Ahnung von Tuten und Blasen. Und habe dann eine Lebensversicherung mit ihm vereinbart, einen Bausparvertrag und so ein paar andere Sachen, die ich alle gar nicht wirklich verstanden habe. Also es gab unglaublich dicke Ordner mit ganz, ganz vielen Zetteln und ich dachte so, okay, das ist jetzt ein smarter Move. Andere, die kennen sich damit besser aus als ich und das gebe ich jetzt erstmal ab. Mit der Entscheidung, dass ich eben mit dem Ende des Masterstudiums in die eigene Nachfolge gehe durch Firmenkauf, habe ich angefangen, mich auch intensiver mit verschiedenen Büchern zu beschäftigen und eben auch mit den Finanzen. Also zu verstehen, was bedeutet das denn, zu investieren? Und zwar nicht durch eine externe Person, sondern indem ich selber verstehe, was es damit auf sich hat und was sind Hintergründe. Und da sind mir verschiedene Bücher begegnet. Das war dann während Covid. Da hatten wir alle viel Zeit und ich war dann eben in der Lage, noch tiefer in dieses Finanzthema einzutauchen. Und da habe ich gelesen unter anderem von Tony Robbins, der hat verschiedene Bücher. Financial Freedom ist eins. Robert Kiyosaki hat verschiedene, Rich Dad, Poor Dad, ist dir vielleicht auch schon mal begegnet, oder Cashflow Quadrant, das ist tatsächlich eins, was mich sehr geprägt hat, also in verschiedenen Cashflow-Kategorien zu denken. Entweder bist du angestellt oder du bist selbst und ständig, also schon eher in dieser Zeit gegen Geldschiene, oder du hast ein eigenes Unternehmen, was auch eher für dich arbeitet. Und dann gibt's noch die Kategorie als Investor, Investorin. Also das sind so die Bücher und da ist mir auch Ken Honda das erste Mal begegnet. Das ist ein japanischer Autor, von dem ich jetzt dann während der Reise auch noch ein zweites Buch gelesen habe. Genau, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Also ich habe dann auf jeden Fall in dieser Phase gemerkt, okay, diese ganzen Verträge, so, das macht überhaupt keinen Sinn. Da verdienen andere viel mehr dran, als wenn ich selber mache. Und das ist auch gar nicht meiner Strategie entsprechend. Also normalerweise, was ich jetzt so für mich gelernt habe, so diese ganzen, ne, ich gebe Entscheidungen ab, also Lebensversicherung etc., das ist ja ein sehr langfristiges Modell und basiert eher darauf, dass ich mich in einem Angestellten-Setting befinde und auch in einem sehr sicherheitsbehafteten Kontext. Und ich selber mit eigenem Business nehme gerne Risiken ein und bin auch eher bereit zu sagen, ich übernehme die Verantwortung, als dass ich mich darauf verlasse, dass in, keine Ahnung, 50 Jahren mir X Euro ausgezahlt werden. Also das ist so meine Einstellung zu dem Thema. Und dann habe ich alle Verträge gekündigt und angefangen, selbst zu investieren. Also eben in ETFs, so die ganzen Klassiker. Und was für mich jetzt in diesem Kontext immer so ein absoluter Key war, und das kommt mir zugute, ne? Du hast vielleicht rausgehört, also ich bin eben aufgewachsen ja eben in einer Situation, wo es jetzt nicht wirklich immer viel Geld gab, dass mir klar war, dass ich immer einen geringen Lebensstandard halte. Auch wenn ich mehr Geld verdiene, also dann mit der ersten Anstellung in Bezug oder im Kontext mit meinem Nachfolgeprozess, das war so die erste richtige Festanstellung und auch die einzige, die ich hatte und auch nicht mit dem Ziel angestellt zu sein, sondern die Firma zu kaufen. Und ich habe immer darauf geachtet, dass ich sehr geringe Fixkosten habe. Also dieser Nissan, den habe ich gefahren, weil die Fixkosten auch, ne, über Jahre hinweg, meine Einkommen hat sich gesteigert, aber meine Kosten haben sich eben weiterhin auf einem sehr geringen Niveau bewegt. Und das habe ich einfach nie anders gelernt und war dann in dem Zuge auch immer sehr diszipliniert. Also wenn ich da heute drauf schaue, dann hat das, denke ich, auch viel mit diesem Hintergrund als Arbeiterkind zu tun. Also auch wirklich immer dafür zu gucken, wie kannst du irgendwie noch mehr machen, noch besser sein, noch mehr performen. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen. Und heute kann ich sagen, ich bin da unglaublich dankbar für, weil ich durch dieses Bewusstsein in der Lage war, mit Ende 20 schon über 100.000 Euro Vermögen aufgebaut zu haben. Also eben auch durch die eigenen Investitionen. Hi, hier ist Stella und gleich geht's weiter mit der Folge. Das ist ein kurzer Partnerhinweis, denn diese Episode wird unterstützt von First. Wenn du selbstständig bist oder gerade gründest und ein Geschäftskonto suchst, dann schau dir First an. First ist eine digitale Bank für Selbstständige, Gründer und Gründerinnen und Unternehmen mit Geschäftskonten ab 0 Euro im Monat. Den Link dazu findest du in den Shownotes dieser Folge. Und für dich volle Transparenz, das ist ein Empfehlungslink. Also wenn du über den Link ein Konto eröffnest, dann erhalte ich hier eine Provision und kann dieses Geld auch wieder in den Podcast einfließen lassen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören dieser Folge. Und seitdem ich raus bin aus der Unternehmensnachfolge, weil meine eigene Firmenübernahme nicht geklappt hat, es wurde extern verkauft, da war ich aber dann aus dem Prozess auch raus, war für mich klar, es gibt nur diesen unternehmerischen Weg, das teile ich ja auch dann in anderen Folgen mit dir. Und ich investiere mindestens in eine Weiterbildung jährlich. Also nach dem Masterabschluss war ich dann in dieser Phase Nachfolge, ne, da gab es jetzt nicht wirklich den Fokus, ja, auch durch die damalige Führungskraft darauf, dass ich jetzt weiter gefördert werde, sondern das habe ich mir dann auch selber wieder in die Hand genommen und habe dann zuerst eine Smart Business Zertifizierung gemacht, also bei Smart Business Concepts. Ich bin zertifizierte IHK Business Coach. Ich habe die Leadership Weiterbildung gemacht bei Ten More In und das war alles eigenfinanziert. Also auch wenn ich jetzt sage, ne, meine Firma hat das für mich bezahlt, das ist natürlich Geld, das fließt dann von meinen Konten ab. Und das ist etwas, das war für mich total klar. Also ich habe fünfstellig investiert, ne, Coachings kommen dazu, Mentoren, Mentorinnen, um eben in der Lage zu sein, einen Return on Invest zu generieren. Also wie bekommst du langfristig für dein eingesetztes Geld auch etwas zurück und im besten Fall mehr zurück? Und durch diese ganze Investition in mich, in mein Fachwissen, in meine Expertise, war ich in der Lage, dann auch relativ schnell die eigenen Preise zu erhöhen, dass sich das auch stimmig anfühlt, ne? Dass ich auch sagen kann, Mensch, ich habe das ganze fundierte Wissen in Theorie, in Praxis, um andere Menschen zu begleiten auf ihrem unternehmerischen Weg. Und was die letzten Jahre passiert ist, mit dieser, würde ich mal sagen, so ganz guten Ausgangslage, auch in dem Alter, dass ich Angst davor hatte, selbst erwirtschaftetes Geld weiter fließen zu lassen und zu vermehren. Also dann wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt da ja einen großen Geldsee. Das ist jetzt eine Metapher, die ich sehr schön finde von Ken Honda aus dem Buch Happy Money. Da geht es darum, wenn du dir Geld vorstellst als See, ne, also der fließt jetzt zu dir und ein See wird gebildet und wenn das Wasser nicht weiter fließen kann, dann bleibt das stehen, dann wird das modrig. Also es braucht immer auch eine Form von Geldfluss. Und in meinem Fall war jetzt Japan eben genau diese Erinnerung an diese Metapher und mir zu überlegen, okay, was kann ich jetzt machen? Also wie kann ich jetzt dieses Geld, was da ist, gut und schlau und nachhaltig investieren, so dass es Happy Money ist, also Geld, mit dem ich selber aus der Fülle komme, wo ich jetzt keine Angst mit verbinde. Genau, und das habe ich mir jetzt wieder näher angeschaut und dann auch noch ein weiteres Buch gelesen von Ken Honda, das heißt True Wealth, also echter Wohlstand. Auch zum Thema Wohlstand gibt es hier verschiedene Podcast-Folgen, weil ich selber Wohlstand eben jetzt nicht nur gleichsetze mit diesem finanziellen, mit dem materiellen, sondern für mich ist Wohlstand auch Zeit zu haben. Zeit zu haben, die ich zum Beispiel mit Freunden verbringen kann, mit Familie verbringen kann. Jetzt auf der Reise, das war für mich pure Zeitqualität, das allererste Mal zu sagen, boah, 3 Wochen arbeite ich jetzt nicht und bin wirklich in Anführungszeichen nur am Reisen. So, also das habe ich jetzt alles wieder gelernt. Und ein Konzept von Ken Honda, was ich auch ziemlich toll finde in dem Kontext, das ist die Aussage, dass es einen Money EQ gibt. Also im Kontext von, du eignest dir technisches Wissen an, ne? Du kennst dich über Steuern aus, über Buchhaltung, über Preiskalkulation, also ein Geld-IQ quasi. Und dann gibt es aber auch ein Money EQ. Und das ist dann die emotionale Beziehung zu deinem Geld. Und die ist entscheidend. Also es ist jetzt nicht entscheidend, wie viel Wissen du dir aneignest. Also das habe ich jetzt eben auch ja viel getan die letzten Jahre. Und meine Blockade kam dann daher, wie ich emotional jetzt mit diesem Geld umgehe, weil ich das nicht gewohnt war, so viel zu haben in Vermögen. Und wie kann ich jetzt das auch gut wirtschaften, gut haushalten, damit ich langfristig plane, zum Beispiel über eine zukünftige Familienplanung nachdenke? Wie kann ich das jetzt alles schlau anstellen, dass es eben nicht einfach weg ist und abfließt und jetzt auch nicht da steht und einfach modrig wird? Und ich bin der Überzeugung, dass wenn wir Geld, also jetzt wirklich so gesamtgesellschaftlich betrachtet, bewusst einsetzen, ja, also auch wenn wir viel haben, Geld vermehren und sagen, wir nutzen das als Hebel, um unter anderem die eigenen Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen in Bezug auf die UN. Also bei mir ist das jetzt nachhaltiges Wirtschaftswachstum anzukurbeln, Ungleichheit zu bekämpfen, indem ich Geld anders einsetze, ne, andere Menschen bezahlen kann. Also dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir sehr, sehr viel Gutes damit anrichten können, beziehungsweise ermöglichen können. Anrichten ist jetzt ein sehr negatives Wort. Und jetzt die ganzen Konzepte vorhin von Ken Honda, die sind jetzt für mich zusammengeflossen mit einem weiteren Buch und das ist Die with Zero. Und da ist ganz klar, es gibt drei große Faktoren, die immer Einfluss haben. Und das ist Geld, das ist aber auch Zeit und das ist deine eigene Gesundheit. Und die Frage danach, wann setzt du dein Geld eben ein? Weil je früher du das machst, je jünger du bist, desto besser stehst du körperlich, physisch da, ne? Also wenn wir in Bezug auf die Gesundheit gehen. Und ganz oft ist Geld eine Limitierung. Und ich habe jetzt für mich entschieden, mit eben diesen Konzepten, dass ich ganz bewusst sage, ich investiere jetzt Geld in die Van-Tour, die ich jetzt, also der Van steht jetzt hier vor meiner Tür, der ist jetzt da. Das heißt, 3 Monate bin ich unterwegs. Das erfordert natürlich ein gewisses Kapital, was ich da jetzt freigesetzt habe. Also das ist 4-stellig, nur um diese Van-Miete zu finanzieren. Und gleichzeitig bin ich mir dessen bewusst, dass diese Phase nie wieder so kommen wird. Also ich habe nie wieder so wenig Verantwortung, ne? Es gibt gerade noch keine Family. Dafür habe ich viele Freundinnen, die jetzt gerade Kinder bekommen haben. Und da möchte ich einfach auch da sein und mir meine Zeit flexibel einteilen. Also das war jetzt ein Faktor zu sagen, ich mache das jetzt und warte nicht noch 3 Jahre, weil ich nicht weiß, was dann sein wird. Und was ich sehr, sehr gerne mag an diesem Konzept ist, wir über Experiences sprechen. Also wir sprechen darüber, wie kannst du so viele Erfahrungen wie möglich machen und die dann zum Beispiel auch in Punkten messen. Und wenn du selbst sagst, ne, das ist ja eine sehr subjektive Ansicht, also zum Beispiel für meine Hochzeit im letzten Jahr würde ich jetzt 10.000 Punkte geben, ja, einfach mal eine Zahl in den Raum gestellt, dann kannst du selber mal für dich gucken, welche Erfahrungen in einem Jahr geben dir welche Punkte und wie viel Bedeutung hat das für dich. Und ich finde es ganz schön, dann auch ein Umdenken herzustellen, also nicht nur in Return on Invest zu denken, sondern auch in Return on Experiences, also ROE, abgekürzt, und das als Entscheidungshilfe zu nehmen. Und das habe ich jetzt auch getan in Bezug auf die Van-Tour als auch auf die nächsten Business-Entscheidungen. Und im Business-Kontext, da können wir über Assets sprechen. Also wenn es um Investitionen geht, dann hast du die Möglichkeit, eben Unternehmenswerte weiterzuentwickeln und aufzubauen. Und das hat ganz oft etwas mit dem Cashflow zu tun, mit den Cashflow-Strömen, mit Systemen und eben den Investitionen in unterschiedliche Kategorien. Da gibt es unter anderem bei Assets, also wenn wir jetzt in die groben Kategorien gucken, physische Möglichkeiten, also dass du sagst, du kaufst irgendwie Maschinen, einen Fuhrpark, investierst in dein Büro. Oder es gibt digitale Möglichkeiten, dass du in deinen Kundenstamm investierst, in Social Media oder auch in immaterielle Vermögenswerte. Ich bleibe jetzt mal bei den dreien. Es gibt 5 Kategorien, aber für Solopreneurship und auch meine Expertise sind das jetzt die wichtigsten. Bei den immateriellen Vermögenswerten, da geht es um sowas wie Patente, Markenanmeldungen und Schutzrechte. Und das Ziel, wenn du in Assets denkst und diese aufbaust, ist es, dass du immer unabhängiger wirst, dein Unternehmen skalieren kannst und eben vor allem auch Zeit gegen Geld tauschst. So, das ist mein langfristiges Ziel. Und genau das ist das, was ich jetzt die letzten Monate mache und auch immer weiter ausbaue. Und ich habe meine Masterarbeit damals im Zuge der Unternehmensnachfolge, weil ich wollte ja die Firma kaufen, über Lizenzierung geschrieben. Bei Lizenzierung, da brauchst du immer Schutzrechte. Und in dem Fall der Firma war das so, dass es ein Patent gab und verschiedene Markenrechte. Und ein Patent in so einer kleinen Firma auf einen Tennisbelag, das war tatsächlich super selten und wurde auch damals gar nicht richtig genutzt, also nicht wirklich monetarisiert. Das heißt, darüber habe ich geschrieben und das ist auch eine Expertise, die ich jetzt für mich nutzen kann. Ich habe schon verschiedene Marken angemeldet und jetzt eben auch gerade mit einer Förderung der EUPO für kleine und mittelständische Firmen in Europa wieder mehrere Marken neu angemeldet, um eben diesen ganzen Bereich der Assets weiter aus- und aufzubauen. Also das ist gerade meine persönliche und business-unternehmerische Strategie für eben langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Ich hoffe, in dieser Folge hast du neue Impulse für dich erhalten. Ich habe auch das erste Mal jetzt Sponsoring hier dabei. Du hast es vielleicht mitbekommen. Im Call to Action gibt es diesmal First, eine Geschäftsbank, die mich seit Jahren begleitet. Und auch das ist eine finanzielle und strategische Entscheidung, die jetzt in den letzten Monaten erfolgt ist, um eben auch zu gucken, wie können wir hier dieses Wissen noch größer werden lassen, dir mehr Impulse geben und natürlich auch etwas dafür zurückbekommen für all diese Ressourcen, die ich hier dazu rein investiert habe. Also ganz viel Spaß beim Umsetzen. Bei Fragen melde dich gerne und bis zur nächsten Folge. Hast du Mehrwert aus der heutigen Podcast-Folge für dich mitgenommen? Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du diesen Businessweg heute begleitet hast. Wenn du dir mehr Austausch zu deinem eigenen Geschäftsmodell und der Weiterentwicklung wünschst oder auch den eigenen Nachfolgeprozess planst, dann kannst du unser Team jederzeit kontaktieren und uns per E-Mail schreiben oder ein direktes Erstgespräch vereinbaren. Dann können wir nämlich gemeinsam schauen, wie wir dich am besten begleiten und auf deinem Weg unterstützen können.